Und dann begrüße ich unsere nächste Speakerin, Coco, die über die Digitalisierung im Monitoring häufiger Brutvögel euch was erzählen wird. Da begrüßt sie doch mal ganz herzlich und dann viel Spaß mit dem Vortrag.
So, hallo erstmal, schön, dass ihr alle da seid. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel vorstellen über Digitalisierung im Umweltmonitoring, nämlich in dem Monitoring von unseren häufigen Brutvögeln, und werde erstmal erwähnen, wofür es das überhaupt gibt. Nämlich sogenannte Umweltindikatoren werden benötigt von einer Verwaltung. Im Idealfall guckt auch die Politik sie an, um qualifizierte Entscheidungen zu treffen und eben um den Erfolg von Umweltmaßnahmen zu bewerten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Naturschutzmaßnahme durchgeführt habe, will ich ja wissen, hat sie überhaupt was gebracht? Und deswegen mache ich einen Vorher-Nachher-Vergleich, um zu bewerten, die Tierart, die ich damit schützen wollte, hat die sich jetzt wirklich wieder vermehrt. Da muss ich natürlich Informationen haben, die vorher, nachher mit genau den gleichen Methoden, am besten von den gleichen Beobachtern erfasst wurden. Und wenn man das über mehrere Jahre und Jahrzehnte hinweg macht, so eine Beobachtungskurve hat, dann bekommt man eben so einen Indikator, der eben die sehr komplexe Wirklichkeit in sogar für Politiker verständlicher Form abbildet. So, zwei Beispiele für solche Indikatoren sind etwa die Biodiversitätsstrategie 2030. Das ist ein Maßnahmenpaket auf EU-Ebene. Und zwar geht es dabei um die Wiederherstellung der Ökosysteme. Jeder hat schon mal von Natura 2000 gehört und den FFH-Gebieten. Da ging es ja darum, die noch vorhandenen Naturflächen zu schützen. Und bei der Strategie 2030 geht es darum, bereits geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Um den Erfolg dieses Gesetzespakets oder Richtlinienpakets zu überwachen, wurden 26 Indikatoren entwickelt. Die sogenannten SEBI-Indikatoren. SEBI steht hier Streamlining European Biodiversity Indicators. Und der Name sagt schon Streamlining. Das heißt, in jedem Mitgliedsland gibt es ja bereits Indikatoren, die vor Ort von der Politik verwendet werden. Man möchte nicht alle Daten neu erfassen, sondern man streamlined diese Indikatoren. Man berechnet aus den Rohdaten etwas, das vergleichbar ist, dass ich die vorhandenen Daten, die ich aus den Mitgliedsländern bekomme, in eine vergleichbare Form bringe. Und einer davon, mit dem wir hier arbeiten werden, ist der Abundance and Distribution of Selected Species, also Häufigkeit und Verbreitung ausgewählter Arten. Die Rohdaten für diesen Indikator liefert das PECBMS, das Pan-European Common Bird Monitoring Team, und aus dem Namen geht schon hervor, die Selected Species, die der Indikator überwacht, sind alles Vögel. Ein anderer Indikator, den wir hier in Deutschland nutzen, ist die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die seit 2002, also seit über 20 Jahren, mit immer kleinen Anpassungen fortgeschrieben wird. Die verwendet ein Set aus 75 Indikatoren. Einer davon ist der Artenvielfalt und Landschaftsqualität. Manche, die sich mit Umweltdingen befassen, haben vielleicht schon von dem gehört. Die Rohdaten für diesen Indikator kommen aus demselben Datenpool, nämlich vom Dachverband Deutscher Avifaunisten, und der beliefert auch den deutschen Teil vom PECBMS. Weil PECBMS ist ja ein Verband von, wo aus jedem europäischen Land ein Verband Rohdaten liefert. Für Deutschland liefert die DDA die Rohdaten, und genau dieselben Rohdaten gehen in die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ein, denn man erfasst das ja nicht doppelt. Das heißt, es fährt erstmal der Zug vorbei da hinten. Ich rede einfach weiter. Das Monitoring häufiger Brutvögel vom Dachverband Deutscher Avifaunisten speist die Distribution of Selected Species und genauso auch die Artenvielfalt und Landschaftsqualität aus den gleichen Rohdaten. Jetzt kann man sich fragen, warum nennt ihr das Selected Species oder Landschaftsqualität, wenn ihr eigentlich nur die Vögel zählt? Hat einen Grund, nämlich andere Tiere, Säugetiere und so sind ja sehr scheu, da kann man immer nur so an Spuren schätzen, wie viele es geben könnte. Vögel sind anders, die sieht man, die hört man sehr, sehr laut. Die kann man zählen, indem man einfach durch die Landschaft geht und jede Beobachtung notiert. Und ein anderer Grund ist, dass Vögel sehr schnell auf Veränderungen in der Landschaft reagieren. Man weiß ja, die meisten Singvögel sind Zugvögel. Die ziehen jedes Jahr einmal um die halbe Welt. Und wenn die im Frühjahr zurückkommen und die Fläche ist geschädigt oder gar nicht mehr da, gehen sie halt woanders hin. Zählt man das Gebiet neu, sieht man, aha, die Vögel sind weg. Und andererseits, wenn die Fläche wiederhergestellt wird, die Zugvögel kommen zurück, ziehen übers Land, lassen sich nieder, wo es passt. Dann sieht man, da sind die Vögel sehr, sehr schnell wieder da. Sind also erstens gut zählbar und reagieren sehr schnell auf Veränderungen in der Landschaft. Dieses Monitoring häufiger Brutvögel wird durchgeführt auf 2637 Probeflächen. Jede davon ist einmal ein Kilometer groß. Die wurden einmal vor über 20 Jahren ausgewählt vom Statistischen Bundesamt und sind eine repräsentative Auswahl von Deutschlands Landschaften. Auf jeder dieser Quadratmeter zählen ehrenamtliche Börder viermal im Jahr, also von März bis Juni jeweils einmal im Monat, alle Vögel, die sie sehen oder hören. Und wenn man sich nochmal diese Karte hier anguckt, vielleicht erkennt man die Farben jetzt bei diesem Licht nicht so gut. Die roten Pünktchen, den Flächen, die wirklich vergeben sind, also wo jemand zählt. Wenn man genau näher rangeht, sieht man grüne Punkte. Das sind Flächen, für die sich doch kein Ehrenamtlicher gefunden hat, die also im Moment gar nicht gemonitort werden. Wir verwerten halt die Daten, die da sind. Das heißt, wenn ihr gerne Vögel zählt oder einfach nur gerne spazieren geht und die wichtigsten 100 Vögel auseinanderhalten könnt, meldet euch, sucht euch die Fläche in eurer Nähe aus. So, bis vor 4 Jahren haben wir das allen Ernstes auf Papier gemacht. Wir gingen jedes Jahr los mit 4 großen A3-Bögen, jeden Monat einer, und da wurde dann mit Bleistift eingetragen. Also wir hatten für jeden Vogel eine Abkürzung und für jedes beobachtete Vogelverhalten eine Abkürzung. Also eingetragen Amsel, A, singend, Kreuz drüber oder so, bewegend von da nach da mit einem Pfeil, und haben also alles, was wir gesehen haben, in diese große Papierkarte reingemalt. Wenn wir 4 von diesen Karten voll hatten, haben wir uns einen Stapel kleiner Kopien dieser Karte genommen und eingetragen. Auf einem Blatt alle Amseln aus den 4 durchlaufen, auf anderes Blatt alle Zaunkündiger aus den 4 durchlaufen, dass wir also Artkarten hatten. Alle Beobachtungen von einer Art aus diesem Jahr auf einer Karte. Und dann wurde mit Kugelschreiber eingekreist, welche dieser Beobachtungen wir meinen, in ein Revier zu gehören. Also dieses Pärchen muss zusammen in einem Revier sein, denn die treten immer nebeneinander auf. Dieses Männchen habe ich 2-mal singend gesehen, aber immer auf dem gleichen Dach. Der wird wohl da ansässig sein und so. Das war dann ein bisschen Tabellenarbeit, dass man nachschlägt, in welchem Monat brüten die Vögel überhaupt. Andere Beobachtungen können Zufall sein. Und dass ich nachschlage, wie groß ist ungefähr ein Revier bei dieser Vogelart. Und praktisch war es meistens einfach Erfahrungswissen, Bauchgefühl. Im Jahr 2020 wurde zum Glück endlich mal ein Teil davon automatisiert. Man guckt natürlich, schreibe ich was auf der grünen Wiese neu oder benutze ich was, was da ist? Natürlich war längst was da. Und zwar seit über 15 Jahren melden eigentlich fast alle Birdwatcher in Deutschland, Luxemburgs und der Schweiz ihre Zufallsbeobachtungen oder auch ihre mehr oder weniger systematischen Beobachtungen, wenn sie regelmäßig durch ihren Lieblingspark gehen und erzählen, auf der Plattform Ornito, die natürlich auch vom DDA betrieben wird. Und zur Erfassung im Gelände gibt es längst eine App, die heißt Naturalist, wo man eben sieht, ich habe jetzt so und so viele Vögel dieser Art gesehen, Klick, hochladen zu Ornito. Hat man bei Spazierengehen eigentlich in der Tasche, wenn man gerne Vögel guckt. Und der offizielle Daseinszweck von Ornito war von Anbeginn, erstens einen aktuellen Überblick über das avifaunistische Geschehen zu geben und zweitens Daten an einem Ort zu bündeln und in geprüfter Form für wissenschaftliche Auswertung bereitzustellen. Und man findet auf Ornito auch eine riesenlange Liste von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die auf diesen Daten basieren. Das heißt, da passiert schon genau das, was wir machen wollen. Es wird sehr, sehr scharf moderiert von Leuten, die sich auskennen, gesammelter Datenpool erzeugt, über den dann ausgewertet wird. Na super, genau das brauchen wir doch. Liegt also nichts näher, als unsere Beobachtungen direkt da zu sammeln. Das wurde endlich möglich, als Geld da war, für das Forschungsprojekt mit dem schönen Namen Beschleunigung des Datenflusses im Vogelmonitoring. Das Geld dafür kam vom Bundesumweltministerium und nun wurde also ein Plugin für Naturalist programmiert für dieses Monitoring häufiger Brutvögel und eine kleine Erweiterung für Ornito, für diese Webplattform, dass man seine Daten dann auch einsehen konnte. Nun zogen wir also nicht mehr mit einem Klemmbrett und Papier in die Landschaft, sondern mit einem Tablet oder mit einem Smartphone, und die Daten gingen automatisch zu Ornito hoch. Nach dem 4. Kartierdurchgang setzte man sich dann nicht mehr mit seinen Papierbögen auf den Boden oder an einen möglichst großen Schreibtisch, sondern man lud sich seine fertigen Artkarten runter. Wenn man wollte, als PDF oder PowerPoint, das war dann in einer ziemlich miesen Auflösung, aber man brauchte wenig IT-Kenntnis. Oder wenn man jetzt höhere Ansprüche hatte, als GeoJSON, kann man dann in QGIS importieren und weiterverarbeiten. Zeig mal kurz, wie das dann aussah in QGIS. Ich habe hier vom Jahr 22 meine Punktwolke, wie ich sie von Ornito dann runterbekommen habe. Und die habe ich dann gesplittet. So gibt mir alle Elstern, dann kreise ich davon die Reviere ein. Oder gib mir alle Hausrotschwänzchen, hier waren die Punkte, und dann kreise ich halt die Reviere ein, sage im April brüten die noch nicht. Darum sind die beiden Aprilpunkte hier ignoriert. Im Mai und Juni brütet das Hausrotschwänzchen, also kreise ich das ein, hier waren 2 nebeneinander, ja, das wird wohl der gleiche sein oder sein Weibchen. Und dann zähle ich halt durch, wie viele Reviere könnten das sein, dann trage ich in eine Excel-Liste ein, Hausrotschwänzchen, 5 Reviere, und schicke am Ende diese Excel-Tabelle an den DDA ein, wo die Daten dann weiterverarbeitet werden. War aber immer noch ziemlich viel Gefummel mit diesem Einkreisen auf dem GeoJSON. Und in Naturalis hatte ich dann so ein Plugin, das mich einmal, man sieht hier diese rote Linie, beim Kartieren in meine Probefläche einsperrt, dass ich keine Beobachtungen melden kann, die überhaupt nicht dazu zählen. Und wo ich dann so Schnellbuttons hatte. Erst Art auswählen, da hatten wir hier, wo das normale Naturalist nur so sogenannte Atlas-Codes, also Zahlencodes für das Verhalten während der Brutzeit anzeigt, bekam ich jetzt hier schöne Symbole für die wichtigsten Verhalten wie trägt Nistmaterial, trägt Futter, singt, Pärchen zusammen am gleichen Fleck und so weiter, habe Nest entdeckt, könnte man alles mit einem Klick gleich wegklicken. Also man geht durch seine Landschaft, klick, 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 klick und hat am Ende der Runde zwischen 80 und 100 Beobachtungen gelockt. Es gab aber noch ein Problem. Erstmal, wenn du eine App hast, gibt immer Geräte, auf dem läuft es nicht richtig. Die Leute gehen also weiter mit Papier raus. Da gibt es noch Leute, die machen das seit 30 Jahren und länger. Die haben das immer auf Papier gemacht, sind inzwischen um die 80 und sehen überhaupt nicht ein, dass sie sich jetzt ein komisches Smartphone besorgen sollen. Und wenn ihnen zum allerersten Mal im Feld bei Regen der Akku leer geht, weil GPS ja da schon ziemlich dran saugt, ja, dann schmeißen sie das Ding auch weg und nehmen wieder ihr Papier. Was man also eingeführt hat, ist der sogenannte DigiBird. Das ist eine Web-App. Da konnte man seine Papierkarten einscannen und hatte dann so einen Editor, so ähnlich wie der von OpenStreetMap, und konnte seine Punkte nachträglich digitalisieren. Und dann wurde halt wieder automatisiert die Artkarte erstellt. Das sah dann so aus. Ich habe halt dann hier in diesem DigiBird, kann ich mein Jahr auswählen. Wenn ich dann, kann ich sagen, hier Artkarten, weil das ziemlich lange lädt, habe ich schon mal geöffnet. Kann er sagen, gib mir aus diesem Jahr alle, ach, hier sind, ich muss mal kurz die Reviere ausblenden, das kam erst im nächsten Jahr. So, in diesem Jahr sah es dann nämlich erstmal noch so aus. Gib mir alle Amseln, gib mir alle Blaumeisen und dann könnte ich das vergrößern, Screenshot machen und dann in GIMP die Reviere einkreisen oder das einfach so im Kopf machen. Da war also noch ein ziemlich blöder Medienbruch drin. Aber immerhin wurden die Artkarten schon mal automatisch erstellt und ich konnte zoomen, das konnte man vorher, wenn man nicht gerade mit GeoJSON umgehen konnte, nicht so gut. Fehlt also immer noch was, um diese Medienbrüche und die Fummelei loszuwerden. Das kam jetzt zu diesem Jahr, und zwar der sogenannte Autoterry. Das ist ein Algorithmus, der wurde von der Schweizerischen Vogelwarte entwickelt und der soll in der Lage sein, aus dieser Punktwolke von allen Vögeln einer Art in einem Jahr die Reviere zu berechnen und die ungefähr Reviergrenzen zu ziehen, bis wo sich welcher Vogel überhaupt niedergelassen hat. Wie macht er das? Uns wurde in der Schulung erstmal gesagt, ja, der berechnet da die Distanz zwischen allen Punkten auf der Artkarte und prüft dann nach den Verhaltenscodes, welche zusammengehören und schlägt dann vor, welche Punkte aus demselben Revier stammen. Ich habe mal so ein bisschen verglichen, was werte ich aus und was kommt bei raus, wenn der Autoterry auswertet. Bei sehr vereinzelt lebenden Tieren war das meistens ein ähnliches Ergebnis. Bei gehäuft auftretenden Tieren wie Koloniebrütern, wie Spatzen und Staren, die immer auf einem Haufen brüten, habe ich gesehen, ich dachte immer, ich soll da die Reviere zählen, der Autoterry zählt die Paare. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie macht er das? Meine erste Befürchtung war, man hat uns da Machine Learning-Gedöns hingestellt, das gefüttert mit den Ergebnissen der letzten Jahre. Und wir wurden ja auch dazu aufgefordert, die ersten Jahre weiter selber auszuwerten, damit man vergleichen kann, unsere Ergebnisse gegen die Ergebnisse von Autoterry und den zu feintunen. Um auszuschließen, dass das Machine Learning ist und ich wirklich jedes Jahr immer weiter prüfen muss, dass der sich nicht irgendwas Falsches anlernt, habe ich was gemacht, was wenige machen. Ich habe mir die Dokumentation besorgt und sie mal gelesen. Was der Autoterry also macht mit meiner Punktfolge ist erstens, er berechnet auf der Artkarte die geografischen Daten. Machen wir es mal am Beispiel meiner Zaunkönige aus 23. Oder was, 22? Doch, 23. Ich habe hier irgendwo meine, wo habe ich meine Zaunkönige? Ach, falsches Jahr. Moment. Gehen wir mal in die Gegenwart. Ein Ergebnis von diesem Jahr. Jetzt weiß mal das ganze Chaos hier weg. So, Karte. Das war die gesamte Punktwolke. Das war mein... Zaunkündige. Ich hatte hier 5 Zaunkündige im April und im Mai gesehen und habe mir beim Verhandauswerten gedacht, hey, die haben so großen Abstand, Das sind bestimmt alles einzelne Tiere. Der ist auf der Seite von dem Block und der auf der anderen. Hier stehen zwei Büsche, jeder setzt bestimmt einen. Ich habe nicht in die Tabelle geguckt, wie groß ein Zaunkönig Revier sind. Ich dachte, ach komm, da sind 5 Vögel. Da habe ich mir aber angeguckt, was sagt der Autoterry dazu. Gucken wir also mal hier. Gib mir meine Zaunkönige und gib mir die automatisch berechneten Reviere. Upsi, Autoterry sagt, du lügst, da sind nur 4 Zaunkönige. Was der nämlich behauptet, ist, dass diese beiden Tiere, die doch wirklich einen ganzen Wohnblock entfernt gesehen wurden, in Wirklichkeit das gleiche ist. Der hätte sich von hier nach hier bewegt. Stellt sich die Frage, Autoterry, wie kommst du da drauf? Also, er berechnet die geografischen Distanzen im ersten Schritt. Das haben wir hier mal gemacht. In Metern, 174 Meter zwischen den beiden. Zwischen den beiden, die doch eigentlich, die für mich aussahen, das sitzen die auch an der gleichen Straße. Upsala, sind ja fast 260 Meter entfernt. Hat sich über Laufen irgendwie weniger angefühlt. Was er aber im nächsten Schritt macht, ist, er verzerrt diese Distanzen nochmal. Denn so Beobachtungen können kompatibel oder inkompatibel sein. Kompatible Beobachtungen sind welche, die können das gleiche Revier sein, aber müssen natürlich nicht. Das ist, wenn ich jetzt im gleichen Garten ein Amselpärchen beobachte, liegt es nahe, dass dieses Pärchen in ein Revier gehört. Wenn ich hingegen zwei singende Vögel sehe, liegt es sehr nahe, dass das unterschiedliche sind. Moment kurz, der Zug muss erst wegfahren. Denn singen ist ja bei Vögeln eigentlich Revierabgrenzung. Die zwei Vögel singen, um zu markieren, das ist mein Revier. Wenn zwei gleichzeitig singen, da sind das also Konkurrenten, die sich gerade die Reviergrenze abstecken. Wo man meinen Gesang hört, bin ich zu Hause und der andere singt dagegen an. Wo man mich hört, ist meine Grenze irgendwo dazwischen und wird dann verteidigt. Ich habe also, wenn ich zwei singende Vögel auch nacheinander höre, das sind Konkurrenten, die sind also inkompatibel. Was Autoterry als nächstes nun macht, ist eine Clusteranalyse. Und er bildet dann also eine Baumstruktur aus den verschiedenen Clustergrößen. Ich habe das mal von Hand gemacht, so eine K-Means-Analyse hier in QGIS. Und so habe ich, wenn ich jetzt sage, bei einer K-Means-Analyse, ich denke, die meisten haben das schon mal gehört, wenn ich sage, ich habe eine Clustergröße 5, kriege ich genau mein Ergebnis, dann muss ja jeder von den 5 sein eigener Cluster sein. Und jetzt gehen wir schrittweise runter. Wenn ich sage, ich habe nur 4 Cluster, sagt er mir natürlich schon, die beiden hier, die doch sehr dicht beieinander hocken, sind ein Cluster. Die anderen sind ja eigener Cluster, müssen ja 4 bei rauskommen. Also gehen wir hier in unseren Baum und verbinden die ersten beiden. Ja, die 1 und die 2 sind jetzt also ein Revier. Könnte ein Revierkandidat erstmal nur. Dann nächster Cluster, wir gehen runter auf K gleich 3. Jetzt sagt er mir hier, die beiden an dieser Straße sind jetzt auch ein Cluster. Also geht der Autoterry in seine Baumstruktur und verbindet auf der nächsten Ebene diese beiden und dieses Maß hier oben, das ist halt immer die modifizierte Distanz. Und das machen wir jetzt immer so weiter. Wir gehen hoch auf Clustergröße 2, dann würde ihr sagen, ja, der hinter der Bahn gehört jetzt noch ins Revier, aber das kann natürlich sein, ich kann euch aus Erfahrung sagen, der Zaunkönig wird nicht den Rangierbahnhof in sein Revier einschließen, denn da gibt es für ihn einfach zu viel zu holen. Der fliegt dann hier wahrscheinlich bis zum Rand, stellt fest, da ist kein Futter mehr, da gehe ich nicht hin. Das heißt, der hinter der Bahn muss ein anderer sein. So, was machen wir jetzt damit? Jetzt kommt der Trick an der ganzen Sache. Autoterry berechnet eine aspezifische Revierdistanz, denn wie weit zwei Vogelreviere auseinander liegen, hängt erstmal natürlich ab von der Art. Größere Vögel haben größere Reviere als kleinere Vögel, aber auch von der Dichte. Nämlich, wenn sich in einem Jahr mehr Vögel einer Art, also in diesem Fall mehr Zaunkönige in diesem Städtchen, das ich kartiere, niederlässt, dann werden sie, ja, oh, mein Mikrofon ist verrutscht, Entschuldigung. Wenn sich also in einem Jahr mehr Vögel einer Art, also hier mehr Zaunkönige in diesem kartierten Städtchen niederlässt, dann werden sie sich darauf einigen, dass die Reviere ein bisschen kleiner sind. Oder auch, wenn jetzt sehr, sehr wenig Nahrung zur Verfügung steht, dann wird jedes einzelne Paar ein größeres Nahrungsrevier für sich verteidigen. Also daran hängt es auch noch ab. Und so weiter und so fort. Das heißt, eine Revierdistanz gilt nur innerhalb eines Jahres und auf dieser einen Fläche. Nun wird also für jede Beobachtung... Ja? Ja. Oh, es ist runtergefallen. So? Schon besser. So, ich glaube, jetzt geht's. Nun wird also für jede Beobachtung erstmal der nearest neighbor, der nächste benachbarte Punkt gesucht. Aber es sind dann natürlich Einzelne wieder ausgeschlossen, die jetzt kompatibel sind, also sowieso in ein Revier fallen und so weiter. Flugbeobachtung, wenn der Vogel nur überfliegt, dann weiß ja eh keiner, wo er hin will oder wo er herkommt. So, und dann gibt es noch Unter- und Obergrenzen. Das heißt, ich weiß jetzt für, bei diesem Zaunkönig, wie klein sein Revier minimal wird. Also wenn es wird nicht passieren, dass sich im selben Baum ein zweiter Zaunkönig niederlässt, dass der wird der erste verteidigen. Und es gibt Revierobergrenzen, weiter fliegt dieser Vogel nicht, um sein Revier zu verteidigen. Das heißt, da kann ich dann schon wieder ausschließen. Und diese Revierdistanz ist dann also der Mittelwert aller Distanzen zu den nächsten Nachbarn. Das haben wir jetzt also mal gemacht. Hier ist jetzt unser Baum wieder. Und jetzt mache ich einen Cut. Ich setze hier einen Schnitt durch. Und zwar hier. Hier ist ja die modifizierte Distanz. Und ich lege da, wo meine diesjährige für diese Fläche berechnete Revierdistanz ist, einen Schnitt durch. Alles, was danach noch zusammenhängt, gehört in ein Revier. Und alles, was danach getrennt ist, sind disjunkte Reviere. Also die gehören nicht zusammen. So kommen wir darauf, dass das vier Reviere sind und Vogel 1 und 2, wohl habe ich halt nacheinander das gleiche Tier oder den Partner von dem gleichen Brutrevier gesehen. Und da muss ich sagen, Autoterry, das ist plausibel, das glaube ich dir. Wenn ich sage, ich vertraue diesem Algorithmus, der ist einfach nur präziser als ich, der macht im Prinzip das, was ich tun sollte, nur genauer, dann kann ich dem ja vertrauen. Das heißt, wir GPS-Kartierenden, die halt viermal im Jahr mit dem Handy spazieren gehen, haben jetzt nur noch Spaß und keine Schreibtischarbeit mehr. Und die Papierkartierenden, auf deren Handy das nicht läuft oder die einfach keinen Bock drauf haben oder ständig einen leeren Akku haben, müssen zumindest weniger tun. Die müssen nur ihre Papierkarten einscannen und digitalisieren. Der Rest läuft automatisch durch. Und die Nacharbeit ist jetzt völlig freiwillig. Natürlich darf man weiter das GeoJSON auswerten und die Reviere selber einkreisen und dann zurückmelden. Dann wird nämlich verglichen, inwieweit das mit Autoterry übereinstimmt. Und wenn die Experten meinen, der Börder hat recht und der Algorithmus nicht, dann werden sie den Algorithmus ein bisschen feintunen. Aber man muss es nicht mehr. Man darf dem jetzt auch einfach vertrauen. Und das macht die Arbeit sehr viel leichter. Denn vorher hat man im Prinzip genauso viel Arbeit, wie man im Feld hatte, nochmal zu Hause gehabt. Ich habe immer genauso lange Karten ausgewertet, wie ich vorher erfasst habe. Und das fällt weg. Ich muss es nur noch erfassen. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz klasse. Denn so können wir auch leichter neue Beobachter anwerben. Denn vorher war das immer voll doof. Ich gucke zwar gerne Vögel, ich bin zwar gerne draußen, aber wenn ich dann nochmal genauso lange Karten auswerten muss, ist doof. Und dann gibt es wieder Leute, die sind total naturversiert, aber sie sind nicht EDV-versiert. Sie können da mit diesem digitalisierten Zeug nicht klar. Müssen sie jetzt auch nicht mehr, sie müssen nur eine App bedienen können oder auf Papier malen können. Reicht uns jetzt völlig. So, und wenn euch das jetzt interessiert und ihr euch das nochmal genau anschauen wollt, empfehle ich die Schweizer Vogelwarte, die hat diesen Autoterry entwickelt. Und den Dachverband Deutscher Avifaunisten, der organisiert diese Monitorings. Es gibt übrigens auch ein Monitoring seltener Brutvögel. Das ist für Einsteiger sehr praktisch. Da muss man nämlich nur eine Vogelart erkennen können. Beim Monitoring häufiger Vögel heißt es immer, sie erwarten, dass man die wichtigsten 99 Vogelarten hier sicher an Ruf, Gesang oder Bild erkennen kann. Aber praktisch reicht es, wenn man auf dem Gelände, das man kartieren will, alles, was dort vorkommt, sicher erkennt. Also auf meiner Fläche, das ist so eine Kleinstadt mit Gärten, da habe ich eigentlich selten mehr als 50 unterschiedliche Arten drauf. Und wenn euch die Indikatoren interessieren und diese ganzen Monitoring-Programme und was die Politik und Verwaltung daraus machen oder auch nicht, schaut euch die Europäische Umweltamt an, die European Environment Agency. Da findet ihr alles über diese ganzen Überwachungs- und Monitoring-Programme und alle zig hundert dafür verwendeten Indikatoren und wo die Daten herkommen und alles. Ja, zu weiteren Fragen erreicht ihr mich entweder da hinten am Hochbeet bei den Open Source Gardens häufig oder eben als CocoBird auf Mastodon. Wenn ihr lieber E-Mails schreibt, ganz, ganz, ganz klein und irrelevant findet ihr meine Adresse corona.funktion@nabu-larzen, das ist meine Nabu-Gruppe. So, ich hoffe, dass war jetzt nicht so unverständlich, ansonsten kommen wir jetzt zu den Fragen.
So, gibt es denn Fragen? Nee, wegen Stream, warte mal aufs Mikro.
Okay, Ich habe zwei Fragen. Erstens, benutzt ihr auch BirdNet oder ähnliche Programme für die Identifikation?
BirdNet, das ist der, der die Stimmen automatisch erkennt. Ich habe BirdNet schon öfters ausprobiert und finde jedes Mal, dass er total unpräzise ist. Also da muss man wirklich schon den Vogel extrem prägnant und deutlich im Vordergrund haben, damit der sicher erkannt wird. Ansonsten erkennt BirdNet zumindest bei mir meistens ziemlich einen Quark. Und er erkennt auch irgendwie nur Gesang bei Rufen. Da lust der BirdNet völlig ab. Und ehrlich gesagt, ich finde ihn in der Praxis unbrauchbar. Wenn ich meine, in meinem Revier, was da an Vögeln vorkommt, das erkenne ich auch mit Ohren. Und zwar, wenn sie nicht singen, sondern wenn sie einfach nur noch Piep machen oder an der Silhouette, wenn sie vorbeifliegen. Das geht schneller und viel, viel zuverlässiger als das, was der BirdNet heute kann. Aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Und irgendwann reicht es vielleicht, dass wir einen Mikrocontroller mit einem Mikrofon auf einen kleinen Rollwagen oder auf einer Drohne durchs Revier schicken und dann nimmt die Stimmen auf und BirdNet macht uns das Monitoring. Wird irgendwann kommen.
Okay, wir arbeiten daran, deshalb frage ich mich.
Das finde ich, es wird irgendwann kommen, aber es ist noch ein paar Jahre hin.
Genau. Die zweite Frage war das IUCN. Gibt ja schon relativ viele Vorgaben. Sagt das die IUCN?
Was war das nochmal übersetzt?
Die internationale Biodiversitätsorganisation, die gibt meistens relativ gut vor, wie auch die Reviere abgesteckt sind, allerdings sehr global. Deshalb, das ist auch ein Monitoring, was global geschieht. Und da habe ich nur gefragt, wenn jetzt so speziesspezifische Indikatoren noch benutzt werden, wie das dann mit einbezogen werden kann.
Ja, ich denke mal, dass globale Standards darüber, wie man Reviere eingrenzt, hiermit eingeflossen sind. Die Dokumentation lässt ein paar Dinge offen. Heißt immer nur, es wird dies und jenes einbezogen bei der Modifikation der Distanzen und so. Aber inwiefern genau, habe ich leider nicht gefunden. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie sich da schon auf ein paar Übereinkünfte verlassen haben.
Danke.
Kurze Frage nochmal genau zu dem Thema Reviereingrenzung. Bräuchte der Algorithmus dann nicht auch noch zusätzlich Geodaten? Sie haben ja gerade die Bahnstrecke oder Rangierbahnhof da angesprochen, wo die Erfahrung sagt, der wird niemals die Strecke kreuzen. Also müsste der Algorithmus auch kennen, weil sonst hat er ja nur die Punkte im Raum.
Genau, das ist so ein Knackpunkt auch. Also sagen wir mal so, wenn diese Bahnstrecke sehr schmal ist, dann wird der Vogel da auch rüberfliegen. Wenn sie sehr breit ist, dann haben wir halt schon eine sehr große Distanz. Was im blödesten Fall passieren kann, aber an einer Stelle vom Rangierbahnhof ein Männchen, an der anderen Seite ein Weibchen, Autotarif verkürzt die Distanz, weil die ja kompatibel sind und zählt sie zusammen. So Fall hatte ich in meinem Revier jetzt nicht. Bräuchte ich jetzt mal Falldaten, wo das vorkommt, aber das ist halt der Punkt, wo es Sinn macht, immer zusätzlich nochmal von Hand auszuwerten, um das abzugleichen. Und ich denke mal, mit der Zeit werden sie das dann auch in den Algorithmus einbauen. Ja, mir fehlen dann wieder die Details, ob es schon drin ist.
Gibt es noch weitere Fragen? Gut. Da.
Moin, danke. Gibt es für die eingegebenen Daten nachher noch irgendeine Plausibilitätsprüfung? Also kann ja schon einen Unterschied machen, ob ich jetzt in einer App sozusagen einfach das Verhalten eintrage, was mir am wahrscheinlichsten erscheint, oder ob ich sicher sehe, okay, das ist das und ich weiß, wie es aussieht und ich beobachte das.
Ja, es gibt einmal eine automatische Plausibilprüfung. Also wenn ich jetzt aus Versehen eine Art eingebe, die sehr, sehr unwahrscheinlich dort vorkommt, dann kriege ich sofort eine Plausimeldung. Und zumindest wenn man ganz normal Zufallsbeobachtung auf Ornito meldet, dann guckt der abends im Moderator rein und meckert alles an, was unplausibel oder zumindest extrem unwahrscheinlich ist. Und er guckt eben auch in diese, alles, was ich übers Monitoring hochlade, rein und ranzt mich an, wenn ich etwas eingebe, wo er als Experte meint, Entschuldigung, es kam noch keine Sie dabei vor, zumindest bei meinen Daten, dass das so nicht sein kann. Also bei Ornito wird wirklich ziemlich streng moderiert. Da schauen jeden Abend erfahrene Ornithologen drauf und prüfen, ob das sein kann. Und löschen dann aber auch nicht gleich, sondern fragen nach, wie man darauf kommt, ob das vielleicht doch sein kann. Denn manchmal gibt es ja Zufälle.
So als jemand, der sich nicht so super gut damit auskennt, wie man Vögel zählt, wie relevant ist denn quasi dieser Fehler, der vielleicht entsteht zwischen den oder aus der Diskrepanz zwischen dem, was jetzt der Birder beobachtet und was der Algorithmus sagt, ist das nicht auch was man vielleicht vernachlässigen kann? Oder
Also in den meisten Fällen sind die Ergebnisse ja sehr ähnlich und auf ein Revier mehr oder weniger kommt es eigentlich nicht an. Wichtiger ist eigentlich die Kontinuität. Man hat ja immer gesagt, die Daten einer Fläche sind erst verwertbar, wenn sie so 3-4 Jahre lang von derselben Person gemonitort wird. Denn jeder hört ein bisschen anders, jeder sieht ein bisschen anders, jeder deutet ein bisschen anders. Und wenn ich jedes Jahr einen anderen Birder auf die Fläche schicke, wird jedes Mal was völlig anderes gezählt. Man legt also Wert darauf, dass immer die gleiche Person die gleiche Fläche monitort. Und genauso ist es auch mit der Auswertung. Ob ich nun immer auf die gleiche Art von Hand nach Bauchgefühl auswerte oder ob ich jedes Jahr denselben Algorithmus draufsetze, ist im Prinzip das Gleiche. Ich möchte ja die Entwicklung der Brutreviere sehen. Werden es mehr, werden es weniger von dieser Vogelart? Und da ist es nur wichtig, dass es jedes Jahr gleich gemacht wird und nicht, wie es nun genau gemacht wird. Ein anderer Mensch auf der Fläche würde eh eine Anzahl Reviere sehen als ich.
Okay. Gut. Anscheinend sind ja jetzt alle eure Fragen beantwortet und ihr könnt jetzt losgehen und Vögel zählen. Oh, aber davor würde ich sagen, danken wir nochmal der Speakerin.